zu Gast sind zwei Menschen von der Dokumentarfilmwoche. Die Datum habe ich jetzt gar nicht, aber jetzt im September.
Genau, vom 15. bis zum 19. September.
Vom 15. bis zum 9.
19.
Das ist in der nächsten Woche und beginnt Mittwoch. Das Datum habe ich im Kopf, 15, genau. Weil wir an dem Tag hoffentlich unsere Lizenzverlängerung kriegen. Deswegen weiß ich, dass das der Mittwoch der nächsten Woche ist.
Also das können wir ja dann hoffentlich feiern, weil wir auch am Abend dann den Festivalclub hier in der Schierspassage.
Ach, das ist ja lustig.
Im Gängeviertel machen.
Das ist ja lustig, das können wir vielleicht tatsächlich, da stellt man den Sekt schon kalt.
Ja, da werden wir also drei Abende Festivalclub hier machen.
Okay, hier im Gängeviertel in der Schierspassage ab dem Mittwoch.
Mittwoch, den 15. ab abends um 11 jeweils.
Das ist verboten.
Immer nach dem Programm.
Das ist verboten.
Also ein Spätclub.
Das ist verboten.
Nee, es ist draußen. Es ist draußen. Deswegen dürfen wir das.
Es war auch nicht ernst gemeint. Polizeiwache ist um die Ecke. Dokumentarfilmwoche. Wollen wir so anfangen, dass ihr ein bisschen erzählt? Also wir haben ja am Telefon schon kurz gesprochen. Gibt eine lange Geschichte bereits und ich selbst war geflasht, als ich mir nach eurer Pressemitteilung das Programm angeschaut habe. Hab gedacht, da habe ich jahrelang was versäumt.
Ja, es ist niemals zu spät für die Dokumentarfilmwoche.
Ja, und wir waren andere Jahre auch schon hier mit unserem Festivalclub auch mal in Galerie links rechts und wir haben auch oben in der Fotofabrik schöne Veranstaltungen machen können, wo wir dann Leinwand oben aufgebaut haben. Und ich kann mich selber erinnern, glaube ich, die erste Beamer-Veranstaltung hier überhaupt in der Druckerei mal gemacht zu haben. Da habe ich sogar noch eine einzige Fotografie davon. Und ich finde, das Gängeviertel hat eigentlich viel mehr Kinobedarf, als man sich so vorstellen kann. Gerade jetzt bei eurem Jubiläum ist es ja so ein bisschen wenig gewesen mit Kino. Also ich kann mich erinnern, die schönen Filmveranstaltungen, die gerade in der Schierspassage gemacht wurden, mal mit den G20-Filmen und sowas. Also da gehört das Kino doch eigentlich hier auch ein bisschen her. Und unser Hauptort ist ja das Metropolis-Kino.
Ganz um die Ecke, Gänsemarkt, 5 Minuten Fußweg, naja, 7.
Genau, und hier auch sozusagen mit der Geschichte verbunden, weil hier war ja früher die Palette, diese berühmte Kneipe, und die Palettegänger, die schliefen immer tagsüber früher an dem Metropolis-Kino.
Das ist ja auch interessant.
Als es noch ein kommerzielles Kino war und kein...
Als es noch am alten Standort war?
Als es, ja, im Prinzip ist es ja noch im gleichen Haus, aber nun unterirdisch. 2 Etagen unter der Erde und... schwieriger zu finden. Also man muss ja da hinten zum Hintereingang der
Oper. Ein paar Ecken gehen. Wir sprechen mit
Antje Strohkarg
und
Rasmus Gerlach.
Und Rasmus, wenn du von einem einzigen Foto sprichst bei deiner ersten Filmvorführung im Gängeviertel, dann sage ich doch, was will der Filmemacher mit einem Foto?
Gute Frage. Die Fotografie ist ja sozusagen eigentlich aus Sicht des Filmemachers ein Standbild aus einem langen Fluss der Erlebnisse und ist eigentlich sozusagen ja 25 Mal die Sekunde vorgesehen oder im alten Kino 24 Mal die Sekunde und man spricht ja auch von der Wahrheit, die dann sozusagen zwischen den einzelnen Bildern ist. Und wir versuchen immer Filme zu finden, die so ein bisschen diesem Gedanken nach einer Wahrhaftigkeit des Kinos irgendwie näher kommen. Und haben deswegen auch darauf verzichtet, wie andere Festivals, solche Streaming-Events zu machen. Sondern wir zeigen wirklich Filme, die Einzelbilder sind. Und zwischen den einzelnen Bildern ist es ganz kurz schwarz, was man aber als Mensch nicht sieht, weil das Auge zu träge ist, das zu sehen.
Antje, du hattest, als wir uns am Telefon verabredet haben,
ja,
gesagt, dass Rasmus schon eigentlich seit Beginn dabei ist.
Naja, er ist Gründungsmitglied.
Gründungsmitglied.
Und das ist jetzt die 18. Ausgabe. Also ja. Vor 18 Jahren haben Rasmus und noch ein paar andere Leute, von denen ich jetzt gar nicht so genau weiß, wer es noch alles war, das weiß Rasmus besser, die Dokumentarfilmwoche gegründet. Und er hat mir vorhin sogar erzählt, wie es dazu gekommen ist.
Aha. Das lassen wir noch, also schieben wir noch etwas auf. Ich wollte dich fragen, wie du dazu gekommen bist.
Also ich bin ja eins der neueren Mitglieder. Es ist jetzt erst meine zweite Ausgabe. Mhm. Und das kam so, dass mein Cousin Felix Grimm, der auch schon sehr, sehr, sehr lange bei der Dokumentarfilmwoche dabei ist, wusste, dass ich hauptberuflich auch Presse- und Öffentlichkeitsarbeit mache und dass ich sehr, sehr gerne ins Kino gehe, sehr gerne Dokumentarfilme gucke und auch einige der anderen Leute kenne, die dort mitmachen. Und er hatte mich einfach gefragt, hast du nicht Lust, dazu zu stoßen, weil es auch sehr, sehr viele Aufgaben gibt und das natürlich gut ist, wenn die auf verschiedene Schultern verteilt werden. Ja. So kam es dazu.
Fein. Es findet sich oft, ne?
Ja.
Du warst diejenige, die die Verbindung zu uns hartnäckig hergestellt haben,
das stimmt,
und dran geblieben bist.
Ja.
Uns geht, das habt ihr heute jetzt auch bei der in den Minuten vor der Sendung gesehen, geht immer wieder ganz viel drunter und drüber und da müssen Leute dann auch hartnäckig dranbleiben, damit wir das umsetzen können. Rasmus, du hast Geschichten erzählt, hat Antje gerade gesagt. Vielleicht kurz, wir werden für die Hörerinnen und Hörer auch einige ausgewählte Filme besprechen, aber wir wollen jetzt erstmal noch ein bisschen den Rahmen erläutern.
Ja, also ich versuche es mal so nah an der Wahrheit zu erzählen.
Nahe an der Wahrheit. Das ist genau dieser schwarze Fleck zwischen den Bildern dann.
Ja, also ich kannte sehr gut das 3001-Kino schon in der Zeit, als es noch nicht vor 30 Jahren gegründet wurde. Da war es im Oelkers-Café gewesen, in der Oelkers-Allee. Und war so ein total freakiges Café, wo immer mit einem Projektor Filme gezeigt wurden. Also meistens so, naja, halt so richtige Programmkino-Klassiker, also Chaplin und sowas. Also so schöne Filme, die man gut im Café gucken kann. Und da gab es einen Menschen, Rainer Crisp hieß er. Der kam dann Jahre später mal auf mich zu, und als das 3001-Kino Schwierigkeiten hatte und meinte, es bräuchte unbedingt das Kino mal ein Festival. Und wir sollten noch mal ein Dokumentarfilmfestival überlegen, was man also ein bisschen nutzen könnte, um die Dokumentarfilme, die teilweise sowieso in 3001 schon ein Haus hatten, um die ein bisschen zu bündeln und in der Wahrnehmung zu verstärken und darüber etwas Geld zu generieren. Das war also eigentlich der Ausgangsgedanke, und glücklicherweise gibt es ja das 3001-Kino immer noch und hat gerade 30 Jahre Jubiläum. Und es ist uns also dann tatsächlich gelungen, diese Gründung ganz schön hinzukriegen. Also ich kann mich erinnern, dass am ersten Abend Tommy Struck kam, der hatte einen Dokumentarfilm gedreht, der hatte den tollen Titel Flüssig. Und Tommy Struck ist ja so eine echte Hamburger Legende, die quasi aus der alten Filmkoop stammt in der Brüderstraße, und Tommy brachte also einen großen Karton Wein mit, sodass wir also richtig diese Gründung auch ausnahmsweise mal zünftig dann begossen haben, und das war also richtig schön. Also ich kann mich da an viele Momente erinnern, und ich glaube, dass der Dokumentarfilm in der Weise, wie wir ihn da schon gesehen haben, also insbesondere Tommy Struck ist ja eigentlich auch ein Experimentalfilmer, ging es uns darum, also nicht sozusagen jetzt diese großen Fernsehspektakel-Dokumentationen zu würdigen, sondern es ging uns um diese ganz kleinen Filme, die damals Camcorder-Guerilla genannt wurden, also wo jemand alleine loszog mit diesen Camcordern, die damals gerade rausgekommen waren, wo also jeder eigentlich einen Film drehen konnte. Und es auch gute Schnittsoftware gab und das war also der Anfang. Und heute sind wir diesem Experimentellen eigentlich unheimlich treu geblieben, was ich großartig finde, weil der Experimentalfilm in Hamburg nach wie vor keine Plattform hat, also außer bei uns. Und natürlich gibt es dann auch noch vielleicht Experimentelles, was auch inszeniert ist, aber bei uns hat also der Dokumentarfilm, der etwas wagt, der etwas probiert und der sozusagen nicht Mainstream ist, sondern eher schon Kunst vom Anspruch her, der hat also bei uns immer eine Chance und ein offenes Ohr und wir nehmen also auch immer wieder neue Impulse wahr und wagen uns dieses Jahr sozusagen zu einem mehrstündigen Film mal vor. Das ist also für uns ein Novum, dass wir einen Film zeigen, der 8 Stunden dauert. Also ein
Da habt ihr euch was vorgenommen.
Ja,
genau. Den ZuschauerInnen auch zugemutet.
Ja, und das ist also der Film, mit dem wir auch beginnen. Also am 15. geht es schon mittags los und
morgens schon, ne?
Morgens,
um 10 ja. starten wir schon. Ne?
Mhm. Ja, genau. Um 10 Uhr geht es schon los am 15. Und am Freitag wird er nochmal wiederholt und da ist es dann mittags, dass er losgeht. Und der Film wird also in 3 Pausen getrennt. Die Works and Days werden 3 Pausen haben und in der 3. Pause kann man dann auch zu Mittag speisen. Und zwar japanisch, also da kann man auswählen. Antje, du weißt wahrscheinlich diese beiden Restaurants, wie die immer heißen.
Oh, also eins muss hier ganz hier in der Nähe sein. Das ist aber, glaube ich, nicht das Ume. Das Ume ist, glaube ich, das, was im B-Movie in der Nähe ist. Das andere müsste ich jetzt nochmal nachschauen, wie es konkret heißt. Das kann ich euch aber gleich sagen. Ja, genau, der Hintergrund war, Rasmus spricht jetzt ja von dem Eröffnungsfilm am Mittwoch. Der Hintergrund war, dass wir aufgrund der Pandemie unseren Starttermin, den wir normalerweise, also normalerweise findet das Festival im April statt und wir waren gezwungen, das zu verlegen in den Herbst und da war natürlich eine sehr, sehr lange Pause ohne Kino und die Idee war, dass wir dachten, so, wir brauchen jetzt eine Überdosis Kino, wir wollen zurück ins Kino, wir wollen das so richtig feiern und das war so der Grund, dass wir gesagt haben, das ist einfach der Film, mit dem wir starten. Genau, wie das Restaurant hier in der Nähe heißt, weißt du vielleicht, das ist ein japanischer Imbiss und man kann dann vorab, wenn der Film startet, sagen, dass man sich etwas zu essen wünscht in der Pause und dann geht man gemeinsam dorthin, aber das ist wie gesagt dann auch wenn man im Kino ist, am Mittwochmorgen um 10 Uhr, alles geregelt. Ich glaube, da müssen wir jetzt nicht unbedingt den Namen parat haben.
Und es ist also auch so gedacht, dass die Kinobesucher dann ja Mittag vielleicht bei schönem Wetter dann bei euch eben auch hier in der Schiers Passage dann essen.
Okay.
Dass man da schön draußen sitzen kann und das ist jetzt auch nochmal so ein Experiment, wie man mit der Pandemie anders umgehen kann und neue Formen finden kann, dass man trotzdem was vom Leben hat. Ja.
Mhm. Okay, heißt das.
Gut. Ich habe die Pandemie genutzt, das erste Mal seit Jahren wieder im Kino gewesen zu sein. Und zwar ausgerechnet in einem Dokumentarfilm. Den Titel habe ich schon wieder vergessen. Letzten Sonntag, Sonnabend ist das gewesen. Der Dokumentarfilm über die Frauen in der Politik seit den 50er Jahren. Davon habt ihr sicherlich gehört. Mhm. Der fast wie ein Spielfilm rüberkommt. Und also für jemand vor allem, der große Teile dieser Zeit politisch auch miterlebt und mitverfolgt hat. So, und da nochmal eine interessante Rückblende auch drauf kriegt. Wie ist das Verhältnis zwischen Spielfilm und Dokumentarfilm? Wie fesselt ihr die ZuschauerInnen?
Ja, bei uns war es so, dass wir tatsächlich auch als Dokumentarfilmfestival einmal einen Spielfilm gezeigt haben. Das war ein großes Sakrileg. Das war der fantastische Film Mundo Manila von den Philippinen. Und das Gespräch mit dem Regisseur war auch großartig, aber hinterher wurde dann beschlossen, dass es also so ein Spielfilm auf der Dokumentarfilmwoche möglichst nicht wieder geben sollte, weil dieser fantastische Regisseur und dieser ganze Nimbus und alles, was damit zusammenhing, eigentlich so ein bisschen dann unser ganzes Festival so überstrahlte. Und das ist also so eine Sache, auf die wir auch versuchen, so ein bisschen zu achten, dass es da nicht so einen Starkult gibt bei uns, sondern dass eben diese experimentellen Formen eben auch gerne von Leuten, die man eben nicht so kennt, eine Chance kriegen. Und gerade eben auch Filme aus Hamburg, die wir in der Reihe Dockland zusammengefasst haben. Und das ist also bei uns sozusagen so ein bisschen Credo, ne? Also bei uns gibt es keine Limousinen, sondern wir überlegen dann, wie wir selber die Gäste vom Flugplatz abholen können und oder vom Bahnhof, und sind aber sehr stolz, dass wir wieder wirklich sehr viele Gäste da haben, also auch Leute von weit her kommen. Und ja, das ist immer das Schöne, dass die sich dann auch austauschen. Und wir haben auch zum ersten Mal jetzt einen Versuch gemacht, dass Filmemacher dann untereinander sprechen. Also sonst ist es ja immer so, dass die Filmemacher dann mit dem Publikum sprechen und wir versuchen dazwischen zu vermitteln mit den Filmgesprächen. Und dieses Mal wollen wir zum ersten Mal zwei schwierige Filme über afrikanische Themen zusammenbringen, dass die in einem Panel sprechen. Und vielleicht fangen wir dann tatsächlich mit einem Ausschnitt mal an von Stop Filming Us.
Macht. Ich hatte jetzt eine andere
Idee. Nee, können wir auch einen anderen nehmen, ja.
Naja, ich hatte gedacht, dass ich den Teaser sozusagen von eurer Internetseite mal kurz einlese.
Ja, sehr gerne. Mhm.
Weiß nicht. Mhm. Passt. Mhm. Okay, dann. Filmprogramm 2021, das ist zu finden auf docfilmwoche.com/de/programm-2021. Nur ein Film im gesamten Programm, in dem Corona überhaupt Erwähnung findet. Wie kann das sein? Ist denn die weltweite Pandemie nicht das Thema schlechthin für den Dokumentarfilm? Nun, Covid-19, so viel dürfte als gesichert gelten, hat Einfluss auf viele Prozesse und es beschleunigt den einen ebenso immens, wie es den anderen ausbremst. Nahezu alle in diesem Programm versammelten Filme sind noch vor den Einschnitten der jeweiligen Lockdowns ihrer diversen Entstehungsländer gedreht worden. Viele der Filme stoßen sich an der dort vorgefundenen Wirklichkeit. Sie berichten von Rassismus und Kolonialismus, von der Ausbeutung von Mensch und Natur, von Faschismus und Erinnerungskultur, von Sexismus und Klassengewalt. Sie ringen dabei um Form und Inhalt, suchen nach dem zutreffenden Verhältnis zwischen Ästhetik und Politik. Nun ist in den vergangenen Monaten immer wieder und immer öfter zu hören gewesen, diese Pandemie verursache eine epochale Zäsur im menschlichen Denken. Der Mensch sei zum Innehalten gezwungen worden, sein fundamentales Umdenken nun nicht mehr aufzuhalten. Werden sich die oben genannten Probleme also zukünftig in Luft auflösen? Wir fürchten nein. Und die Anzeichen mehren sich, dass sie uns nicht nur in der angestrebten postpandemischen Normalität erhalten bleiben, sondern sogar an zusätzlicher Härte gewinnen werden. Es kann also nicht schaden, die Sinne schon einmal zu schärfen. Was mir aufgefallen ist dabei, als ein gesellschaftlicher Kleinbereich, nenne ich das mal, was ihr macht und in dem ihr unterwegs seid, also als ein Segment, spiegelt ihr die Fragen, die aus unterschiedlichsten Ecken, auch mit den hier genannten Schlussfolgerungen auch kommen. Ist das nachvollziehbar, was ich gerade gesagt habe?
Ich habe es nicht so ganz verstanden, aber ich glaube, du meinst, ob sozusagen unser Programm gesellschaftliche Fragen, die gerade virulent sind, aufgreift?
Ja,
kann man das so formulieren?
Gerade
ja?
auch im Kontext der Pandemie, obwohl die Pandemie in den Filmen selber noch gar nicht präsent ist, glaube ich, mit Ausnahme von einem oder so, wenn ich das richtig gelesen habe, werfen die diese Fragen auf, die Filme, allesamt, am Begriff der Normalität beispielsweise.
Ja, ich würde sagen, das tun sie. Und es ist bei uns also das Prinzip so, dass wir als Kollektiv zusammen sichten. Und da bringt natürlich jeder aus der Gruppe dann seine, also auch Ängste, Nöte, Sorgen und so weiter mit. Und es finden sich dann Filme im Programm wieder, die auch tatsächlich damit umgehen. Das ist, denke ich, sozusagen dieser Schlüssel zur Realität über die Leute, die bei uns arbeiten, weil das ja Menschen sind, die auch viel in der Realität unterwegs sind. Und wir haben also jetzt nicht so stark die total zergrübelten Cineasten, die vielleicht bei anderen Festivals arbeiten, sondern wir haben wirklich Leute, die auch am gesellschaftlichen Leben sehr stark teilnehmen und viel kennen und wissen. Und ich glaube, dass dieses Ringen immer wieder um die Filme, die dann eine Chance kriegen, bei uns zu laufen, dass das wirklich sehr sorgfältig gemacht wird. Also.
Okay, jetzt überlegen wir, wie wir weitergehen. Was wolltet ihr einspielen gerade an dieser Stelle?
Oh, wir haben jetzt keine konkrete Reihenfolge, sondern dachten, wir haben verschiedene Filme, die sowohl formal als auch inhaltlich unterschiedlich sind, um mal die Bandbreite unseres Programms zu zeigen, mitgebracht. Mhm. Und ja, also wir könnten anfangen, du hattest vorhin gesagt, du würdest gerne anfangen mit Stop Filming Us, weil wir darüber auch ein zusätzliches Programm, ein Special anbieten in Form einer Panel-Diskussion. Der Film Stop Filming Us ist von dem niederländischen Filmemacher Joris Postema und wirft eigentlich die Frage auf, kann ein weißer Filmemacher in Afrika einen Film machen, der nicht postkolonialistisch ist? Und die Antwort ist eigentlich sehr eindeutig und wird auch in diesem Film sehr konkret beantwortet. Und ich denke, ich erzähle noch mal ganz kurz, worum es eigentlich in diesem Film geht. Also er spielt in, im Kongo und der Filmemacher hat vorher lange Jahre für NGOs gearbeitet und festgestellt, dass die Form, die Bilder, die er dort transportiert, eigentlich irgendwie ein falsches Bild wiedergeben von dem, was dort eigentlich stattfindet. Also es geht immer sehr viel um Elend und nackte Kinder und also überhaupt nicht die Art von Bild, die die Menschen von sich selber oder wie sie sich selber sehen. Und seine Idee ist dann mit einem Team von lokalen Leuten, Filmemachern auch, ein anderes Bild zu zeigen, aber er scheitert dann eben an bestimmten Stellen und stellt auch fest, okay, ich kann eigentlich dieses Thema selber zum Film machen. Ich bespreche eigentlich das, was mir passiert mit mir hier einmal mit den Leuten, und diese Szene haben wir auch mitgebracht. Es gibt nämlich eine größere Runde an Menschen, die versammelt sind und im Garten darüber sprechen, soll der weiße Filmemacher nach Hause fahren. Und alle dürfen abstimmen und es ist so ein gemischtes Bild. Die meisten sind eigentlich dafür, dass der weiße Filmemacher jetzt nach Hause fährt, weil den Film, den er macht, den kann man eigentlich viel, viel besser selber machen, aus der eigenen Sicht. Und er ist sehr erstaunt, dass ausgerechnet aus seinem Team die Mitglieder sagen, Joris, fahr nach Hause. Du hast hier eigentlich gar nichts zu suchen. Lass uns den Film machen. Das ist unser Film. So, wir würden das ganz anders machen als du. Und er ist geschockt darüber, dass sozusagen er und sein Team gar nicht das Team sind, was er sich so vorgestellt hat. Er dachte, alles ist tutti, ja, wir machen einen tollen Film. Und konfrontiert seine beiden Freunde im Anschluss an dieses Plenum mit dieser Frage, meinst du das wirklich ernst und warum soll ich nach Hause fahren? Und genau diese Szene haben wir mitgebracht.
Okay.
Be honest, eh?
I'm always honest.
Yeah, okay.
But we have a clear question.
Yeah, I have a clear question. Are we running?
Is it what is the question?
Wait 1 second. Guys, we were at your lay talking about whether I should make the film or not, and you said I should go home. And I was really shocked. Why? Why did you... Why?
I was being honest, you know? It's not that I hate you, but it's you have to know the truth. And I'm not saying nobody should come and do anything about this country, no, it's... But it's a question of a whole system. The system that led to you being here and making this movie. Question. By making it, are you playing... I mean, are you trying to solve the issue or are you getting fooled yourself? I don't know, it's questions.
And that's a good question.
Yeah, you see, so these are questions that go through in mind and maybe one day we find answers, maybe not.
And if I would say that I cannot solve the issue, it would be pretentious to think that I can solve the issue, of course. But what I can do, what I hope I can do, is create little tiny bit of awareness in Western audiences.
Good start. But then if you don't scratch deep, and then you attack the... Then you create awareness, and then what? People come rushing thinking the problem is here, but actually the problem is not here. The problem is on a system that is trying to be imposed here.
Mm-hmm.
That's why I'm like, let's see. You see, I'm... Let's see the end of it. Let's see the end results. Because you have that is called the benefit of doubt. You don't say somebody is guilty before you have clear evidence from them. You don't generalize. Just because so many Westerners have done this doesn't mean each and every single Westerner has done
this. But can I remind you, you said that I should leave the country. It's not the benefit of the doubt, no?
If you ask me, yeah. We have people who can do that. But the fact is you are here. And you are not going to live.
The thing is, what is so difficult, because you, of course you have a good point by saying, why don't you give the money to a local director? Because he's better suitable than you to make the film. It's a good point. Practically, it's impossible. But this impossibility is because of the system. Our system doesn't allow this. And that makes it a bit a difficult discussion.
Not really.
Sorry, what are you saying?
It's not impossible. It's, to me, it's like we can try even to do the same thing. You shot it and you do it as you want, and you give the same thing to a local director, you'll see that it will be different.
Now let's do that. Let's both make a scene about the same thing. Same thing.
Yeah. You see that will be different. even shooting.
Was also hier spannend ist jetzt mit dem afrikanischen Schwerpunkt ist, dass wir mal wieder was experimentieren. Also wir machen dieses Panel mit zwei Filmen. Also mit Stop Filming Us, den wir gerade hörten, und dann mit dem Film Heimreise von zwei Hamburger Regisseuren. Und wir wollen gerne diese beiden Projekte zusammen diskutieren lassen und haben die gefragt, ob die da Lust zu haben. Also Filmemacher von ganz unterschiedlichen Erfahrungshorizonten und auch von ganz unterschiedlicher Stilistik und wollen denen die Möglichkeit geben, also dieses Panel ermöglichen, damit sie sich darüber austauschen, in welcher Art und Weise vielleicht beide Filmprojekte noch weiterentwickelt werden können. Also bei dem Film Heimreise ist das Interessante, dass es da um die Geschichte geht von Christian Scholz, einem Menschen, der für die Hamburger Filmszene seit vielen Jahren auch eine Bedeutung hat, weil er in der Universität zuständig ist, auch für die Ausbildung von Studierenden, vor allen Dingen in den pädagogischen Bereichen. Also die können bei Christian also Kameras ausleihen und können dort Filme schneiden und so weiter. Also Christian ist jemand, der sehr gut sozusagen in der Praxis da zu Hause ist, und der hat einen Film darüber gemacht, wie er selber nun zurückkehrt in seine Heimat Namibia, wo er aufgewachsen war und in einem rein deutschen Internat zur Schule gegangen ist, als Enkel des Menschen, der in Namibia die Diamanten gefunden hat. Also aus einer sehr besonderen Familie kommt, und man darf jetzt an dieser Stelle auch sagen, weil ja gerade Wahlkampf ist, also er und sein Bruder Steve, die beide den Film gemacht haben, sind Neffen von Olaf Scholz, was diese ganze Geschichte nochmal schwieriger macht und komplizierter macht, weil ja es jetzt dieses große Programm gibt, das eben nach Namibia eben Geld transferiert wird aus Deutschland, um dort den Nachfahren des Völkermords, also den Herero und Nama, zu helfen. Und darüber ist ja ein Konflikt entbrannt, wie diese Hilfe eigentlich sinnvollerweise gestaltet werden könnte, und das ermöglicht entweder noch einen zweiten Film oder einen gewissen Umbau des Films Heimreise. Also da haben die so eine Anfrage bekommen, ob man da vielleicht weiterkommen könnte, und die Gedanken bei dem Film Stop Filming Us sind schon sehr weit gediehen, also es wird dort auf jeden Fall auch eine zweite Version geben. Du weißt da mehr, ne?
Ja, also der Protagonist, von dem wir vorhin ja schon gehört haben, der zu dem Team von Stop Filming Us gehörte, von dem lokalen Team, Gansa Buruko, der tatsächlich anreisen wird, aus Burkina Faso in diesem Fall, der hat bereits mit einer anderen Filmemacherin, Bernadette ist, glaube ich, ihr Name, angefangen, diesen Film umzuschneiden. Also die Szene, die wir gerade gehört haben, ist sozusagen tatsächlich Wirklichkeit geworden. Also die Idee, die dort entstanden ist, lass uns den Film anders machen, ist in Arbeit. Und soweit ich gehört habe, soll es vielleicht sogar auch schon erste Ergebnisse geben, die wir dort sehen können. Das ist aber noch nicht sicher. Auf jeden Fall ist Gansa vor Ort und kann uns über den aktuellen Stand des Neuschnitts informieren. Und es ist sicherlich eine super interessante Diskussion, auch in der Kombination mit der völlig anderen Sicht des weißen Afrikaners, also der Scholz-Familie in diesem Fall, das gemeinsam zu diskutieren. Also da sind wir sehr, sehr gespannt, was dabei rauskommt. Und sind natürlich auch sehr stolz und froh, dass wir trotz der aktuellen Lage jemanden von so weit her einladen konnten und der auch tatsächlich kommen kann.
Das ist also Sonntag früh, 10.30 Uhr geht es los mit Heimreise, dann mittags Stop Filming Us und das Panel dann im Metropolis-Kino, ja, also gleich um die Ecke.
Ja. Was mir schon beim Lesen und dann verstärkt, als ich das jetzt gehört habe, aufgefallen ist, ich könnte mir vorstellen, dass so eine Auseinandersetzung mit Kolonialismus und Neokolonialismus für die Dokumentarfilmwoche relativ neu ist in ihrer Geschichte. Und als Stichwort kommt mir die Lampedusa-Bewegung. Ist das miteinander verbunden?
Also ich würde sagen, dass das Thema Kolonialismus kein neues Thema ist für die Dokumentarfilmwoche. Es sind ja grundsätzlich Themen, die sich mit dem dem Umfeld Rassismus, Migration beschäftigen. Ich sag mal, innerer Stand, inhaltlich ist das einfach einer der Hauptpunkte. Da ist der Kolonialismus und das Dekolonialisieren auch nicht weit. ob wir jetzt schon in der Vergangenheit Filme hatten, die sich konkret damit beschäftigt haben, das weiß ich jetzt tatsächlich gerade nicht.
Naja, mir fallen natürlich gleich diverse Filme ein. Also wir hatten gerade auch einen Film mal gezeigt, Congo River hieß er. Der war sozusagen noch eine Generation vor der Auseinandersetzung, aber gleichzeitig natürlich auch ein Film, der sich sehr stark schon mit dieser Begegnung auch beschäftigt hat. Und wir hatten auch mal einen sehr interessanten Film, das war ein eher performativer Film. Da reiste ein Filmemacher mit einem Koffer mit einer Leuchtschrift auch in den Kongo, meine ich, und konfrontierte dort diejenigen, die da nun gerade waren, mit einem Slogan sozusagen von hier. Also wir haben da schon solche Filme in der Richtung gezeigt, aber dass wir jetzt mal ein Panel machen dazu, das ist jetzt ein Experiment. Und wir machen das bei der Dokumentarfilmwoche so, dass wir eben tatsächlich gerne was mal ausprobieren. Und wenn es dann nicht so gut funktioniert hat, dann kommen wir mit dem nächsten Experiment bei der nächsten Ausgabe. Also wir haben schon viel probiert und haben also in dieser Ausgabe keine Retrospektive und auch unsere Reihe Positionen pausiert. Also wir arbeiten da ziemlich an dem Modell, dass nichts in Blei gegossen ist bei uns, sondern dass es immer wieder neue Versuche gibt, der Realität auch auf die Schliche zu kommen. Und natürlich ist die Auseinandersetzung mit unserem Bismarck-Denkmal hier in Hamburg
ja,
ist natürlich total interessant. Also hat auch mit der Lampedusa-Bewegung dann auch wieder zu tun, weil die wohnten ja zuerst an dem Sockel von dem Bismarck-Denkmal. Das war ja da, wo quasi die St. Pauli-Kirche irgendwie auf diese Gruppe überhaupt aufmerksam wurde, weil die dort eben auf Isomatten unter Bismarck schliefen. Und natürlich gibt es da so immer wieder Bemühungen, irgendwas vielleicht in so eine Verbindung zu bringen, wo man dann in der Diskussion davon profitieren kann. Also diese Neukontextualisierung von Bismarck ist ja so ein wirklich sehr kompliziertes Thema. Das führt jetzt hier auch zu weit, weil wir wollen ja gerne unser Programm, so gut es geht, auch in seiner Bandbreite vorstellen, weil wir ja den Anspruch haben, mit der Dokumentarfilmwoche auch wirklich sehr viele unterschiedliche Positionen zur Geltung kommen zu lassen. Und also, um jetzt vielleicht einen einfachen Bogen zu schlagen, haben wir einen Film, der einen auch ähnlich guten Tonclip ermöglicht, und zwar der Film Geboren in Ravensbrück. Da geht es um eine Frau, die, was sie natürlich selber sozusagen nicht erinnern kann, aber die ist in diesem Frauen-KZ Ravensbrück geboren. Und meiner Meinung nach sagt der Soundclip da schon eine ganze Menge, dass wir den vielleicht jetzt erstmal hören. Also es ist ein sehr interessanter politischer Film, der weit über das hinausgeht, was man sonst so unter Gedenkstättenfilmen subsumieren würde.
Ja, dann spielen wir den mal ein.
Okay. Ja, es erschreckt mich auch ein bisschen.
Ich hoffe.
Oh, hätte ich bloß einfach, ich hätte schon wieder so eine sinnlose Schieberei vielleicht mit einer Karte machen können. Vielleicht hätte ich das tun sollen.
Nee, jetzt habe ich schon aufgenommen. Ja, und das, du nimmst doch gleich nicht nochmal auf.
Oh nee,
ich bin schon fest.
Ich hätte eigentlich nur die Damenrunde und gar keine Karte abdrehen können.
Ja, ja, können aber das jetzt hätten wir dir nicht durchgehen lassen, wenn du einfach nur die drei Damen genommen und dann gelegt hättest.
Ingelore wurde am 5. April 1944 als Ingelore Rode im Frauenkonzentrationslager Ravensbrück geboren. Sie und Heike kennen sich schon lange aus der Lagergemeinschaft Ravensbrück, einem Zusammenschluss ehemaliger Häftlinge, der sich in den 90er Jahren für Angehörige und AktivistInnen öffnete. Wir wollen einen Film mit ihr und über ihre Geschichte machen. Einen Film, in dem es um Gedächtnis und Erinnerung geht. Um das Erinnern ohne eigene Erinnerung. Um die Rekonstruktion von Geschehnissen, die Ingelore nicht erinnern kann.
nimmt, dann ist klar, dass der andere dran kommt.
Es gibt eine allererste Erinnerung. Und ich denke mal, dass das eine Erinnerung ist aus dem Lager Siegen, in dem ich meine Mutter zurückgelassen hat. Das ist also eine ganz kurze Sequenz. Ich weiß, ich war bei einer Frau auf dem Arm, die ließ mich aus dem Fenster schauen und ich sah nach draußen, es war Schnee. Das passte also auch zu der Jahreszeit. Sie hat mich in der Silvesternacht zurückgelassen. Es lag Schnee draußen. Ich habe Ruinen vor Augen, also irgendwie ein zusammengestürztes Haus. Und ich sehe ein Zimmer noch dazu, ein Zimmer dunkel, so grau in grau, mit zwei Etagenbetten nebeneinander. Also das erscheint mir so, als wenn das in diesem Flüchtlingslager in Siegen war. Das ist dieses eine Bild.
In der Silvesternacht 1947-48 hat mich meine Mutter allein im Flüchtlingslager Siegen zurückgelassen. Ich habe die Kopie unserer damaligen Registrierkarte, auf der handschriftliche Vermerk steht, Lager verlassen, Kind zurückgelassen.
Ja, also das ist ein sehr beeindruckender Film. Mittellang, würde man sagen. Also wir versuchen auch immer unterschiedliche Längen an Filmprogrammen aufscheinen zu lassen, dass man also nicht immer nur
versteuert.
Ja, hier pfeift es. Rückkopplung, 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 Rückkopplung. Ja. Das verstärkt ein bisschen die experimentelle Stimmung auch beim Radio, das ja immer viel experimenteller war als der Film eigentlich. Ne? Und dann schlagen wir mal einen Bogen zu einem kurzen Film, vielleicht nochmal zurück zum Eröffnungstag.
Oder wir sprechen hier ganz kurz über First In, First Out.
Ja, sehr gut. Ja.
Weil das ja eigentlich auch eine Suche ist, eine Erinnerungssuche, eine Spurensuche. Ich finde, das verbindet die beiden Filme so, mal abgesehen davon, dass sie beide in unserem Programm Dockland Hamburg laufen, also Filme, die entweder aus Hamburg kommen oder einen Hamburg-Bezug haben oder wie zum Beispiel Debütfilme von der HFBK, die haben bei uns also auch einen Platz in dieser Reihe Dockland Hamburg. Und First In, First Out ist meines Erachtens ein Film, der sehr schön zeigt, womit sich viele Generationen immer wieder auseinandersetzen müssen, nämlich dem Thema, dass ihre Eltern an bestimmte Themen nicht so ran wollen, die Kinder das aber sehr gerne wissen wollen. Und wenn man da etwas älter ist, kennt man das vielleicht aus seiner Eltern- oder Großeltern-Generation, wenn es um Kriegserlebnisse geht. Oder wir haben jetzt ja eben gehört, dass jemand auf der Suche ist nach seinen Wurzeln aus einem Konzentrationslager, in dem sie geboren ist. Bei First In, First Out, ein Film von Zacharias Zitoni, geht es darum, dass sein Vater abgeschoben wurde, als kurz eigentlich noch bevor er geboren wurde, abgeschoben wurde aus Hamburg nach Algerien und nie darüber gesprochen hat. Also er ist dann wiedergekommen, weil er, die Mutter von Zacharias und sein Vater dann heiraten konnten, er konnte wiederkommen. Und Zacharias überlegt, wie es eigentlich sein kann, dass er so wenig darüber spricht und konfrontiert ihn in diesem Film mit diesem Thema. Und da haben wir auch einen kleinen Clip mitgebracht, das ist so ganz am Ende des Films, wo Zacharias seinen Vater fragt, weißt du eigentlich, warum ich diesen Film gemacht habe? Und den würde ich jetzt einmal abspielen.
Also irgendwie ein zusammengestürztes Haus. Und
ich selbst war damals noch nicht so weit, aber für Franck war Paris an diesem Tag ein Schock. Was heißt hier ein Schock? Der Schock. Der Schock seines Lebens. Er war schon mehrmals in Paris gewesen. Bei irgendwelchen
irgendwie ist das immer der falsche, die falsche Tonspur. Ich weiß nicht, woran das liegt.
Sonst lese ich einfach hier.
Ja.
Eben hat das ja geklappt, ne? Das ist irgendwie auf diesem Stick. Wiedergabe starten.
Ja, ein bisschen, Bernd, das ist eine gute Idee.
Ja. Mhm. Ein Mann arbeitet in einer Großküche eines Flughafens. Auf einem dort ausgehängten Schreiben steht: Dear colleagues, I kindly ask you to cater the following deportation flight. Der Mann legt vorschriftsmäßig nur Plastikbesteck bei. Er betont, glücklich zu sein. Der Sohn des Mannes stößt sich an dieser Normalität und involviert die Mutter, die aus dem Off berichtet. Wie der Mann und Vater 25 Jahre zuvor überraschend beim Lebensmitteleinkauf verhaftet wurde. Wie er einst selbst nach monatelangem Hin und Her zwischen Untersuchungs-, Einzel- und Abschiebehaft schließlich vom selben Flughafen aus nach Algerien ausgeflogen war, worden war. Gut 15 Jahre alte Familienurlaubsbilder mit einem Camcorder aufgezeichnet wechseln sich ab mit aktuellen Aufnahmen vom arbeitenden Vater. Und auch wenn die eingesetzte Kamera dieselbe geblieben ist, produziert sie doch heute nur noch lückenhafte wie angegriffen wirkende Bilder. Willst du noch was erzählen? Fragt der Sohn. Darauf der Vater: Dass ich dich lieb habe? Ja, mehr aber nicht. Und habt ihr die Stelle?
Genau, das war eigentlich die Stelle, die auch in dem Film drin vorkommt. Der Vater setzt das dann noch fort, indem er sagt, mir ist jetzt kalt, ich will gerne weiterfahren, können wir nicht weiterfahren? Ja. Ich glaube, es könnte sein, dass es jetzt klappt.
Okay.
Was ist das eigentlich für ein Steinhaufen?
Das ist für, weiß ich nicht, die damit arbeiten, die, keine Ahnung. Gehört uns nicht.
Willst du noch was erzählen?
Dass ich dich lieb habe, ja. Mehr nicht. Was?
Weißt du, wieso ich diesen Film eigentlich mache?
Nein.
Weil ich das so komisch finde, dass du für Leute kochst, die abgeschoben werden.
Ich koche nicht nur für die Leute, die abgeschoben werden.
Aber auch.
Ich koche für alle Fluggesellschaften, nicht speziell
nein.
für Leute, die abgeschoben werden.
Nein. Du kochst und machst deinen Job, aber halt auch für die, die abgeschoben werden.
Ja, dazu kommt das hier aber.
Ja, ich finde das total komisch.
Es ist ganz normal für mich.
Ja. Auch für die Polizisten?
Ja. Die Polizisten können nichts dafür. Die haben nicht die Gesetze selber. Also, die tun nur deren Jobs. Reicht dir das? So, komm, ist kalt. Lass uns jetzt Feierabend machen, komm.
Was ist
mach
denn?
Aus, mach aus, komm.
Hast du Stress oder was?
Nee, ist kalt.
Wir können auch drin was
machen. Ja, komm, rein.